Da muss man vielleicht anfangen, indem man kurz über den Gewaltbegriff spricht. Und der wurde ja schon in den 60ern deutlich erweitert. Also da gab es dann neue Konzepte, wie zum Beispiel das Konzept der strukturellen Gewalt, ne? Also Gewaltverhältnisse, die in einer Gesellschaft eben so institutionalisiert sind, dass sie oft natürlich erscheinen. Und die Frauenbewegung, viele von den Gründerinnen sozusagen, waren ja auch wirklich aktiv involviert in die Diskussionen um 68. Die haben das sehr wichtig gefunden für ihre eigenen Erfahrungen von Gewalt. Also es ging eben dann darum zu sagen, Gewalt ist nicht nur Stranger Danger, nicht nur irgendwelche körperlichen Angriffe von Fremden, sondern es gibt Gewalt, die eben zum Beispiel nicht legal als Gewalt verstanden wird, wie zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe. Es gibt aber auch Formen von Gewalt, die einfach toleriert sind oder gar nicht als Gewalt verstanden werden, zum Beispiel die Objektifizierung von Frauen in den Medien, aber auch psychischer Druck durch Partner. Und dadurch hat sich ein Gewaltbegriff etabliert, der schon deutlich weiter gefasst war als das, was die meisten Leute als Gewalt verstanden haben. Und dagegen haben dann Frauengruppen mobilisiert. Für viele war das natürlich auch eine Alltagserfahrung, Gewalt. Und gegen Gewalt war ja auch schon was, was in den 60ern diskutiert wurde. Also zum Beispiel Rudi Dutschke hat das Konzept dann nach dem Mord an Benno Ohnesorg 67 auch ganz öffentlich im Spiegel diskutiert und hat gesagt, naja, wenn hier Leute erschossen werden, wenn sich Gewalt direkt gegen uns wendet, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als uns auch mit Gewalt zu verteidigen. Und das ist natürlich eine interessante und schwierige Unterscheidung, dann zu sagen, warum ist Gegengewalt eine andere Art von Gewalt als die strukturelle Gewalt oder die dominante Gewalt. Und da haben Aktivisten und Aktivistinnen gesagt, die unterscheidet sich dadurch, dass es eigentlich immer eine Reaktion ist auf eine unterdrückende, auf eine stärkere Form von Gewalt. Und Dutschke zum Beispiel hat gesagt, dass das eine symbolische Funktion haben sollte, diese Gegengewalt. Und in der Frauenbewegung wurde im Prinzip dann dieses Konzept aufgegriffen und weiterentwickelt. Und die haben sich da recht stark eigentlich an dem orientiert, was man in den 60ern als Gewalt gegen Sachen verstanden hat. Also anders als jetzt zum Beispiel die RAF und andere bewaffnete Gruppen in den 70er Jahren, sind die eigentlich fast alle Aktionen in der Frauenbewegung haben sich eher gegen Objekte gerichtet, gegen den Privatbesitz von Frauenhändlern zum Beispiel, gegen Institutionen, Gebäude. Da wurden auch Bomben verwendet teilweise, gerade bei der Roten Zoa. Aber es war immer ein starker Fokus darauf, niemanden zu verletzen oder zu töten. Und diese Gegengewalt war dann tatsächlich was einige Feministinnen nicht nur legitim, sondern auch notwendig fanden. Und man kann auch dann feststellen, dass es sich in unterschiedlichen Kampagnen unterschiedlich entwickelt hat, ne? Also zum Beispiel gab es viele Aktivisten, Aktivistinnen, die es vollkommen selbstverständlich fanden, dass wenn man jetzt körperlich angegriffen wird, dass man sich auch körperlich wehren muss. Das ist natürlich auch eine Form von Gegengewalt. Aber bei anderen Kampagnen war es dann doch ein bisschen umstrittener. Und das ist dann auch sozusagen mein Forschungsgebiet und das kann man sehr gut an der Geschichte der Roten Zora zeigen.
Jetzt haben wir also einen Begriff von Gewalt und einen Begriff von Gegengewalt, Begriffe, die in dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre diskutiert worden sind, auch kontrovers innerhalb der Linken und innerhalb der Frauenbewegung ja diskutiert worden sind. Auf der anderen Seite haben wir dann eine konkrete Praxis der Gewalt, nämlich mit den bewaffneten Gruppen. Du hattest die Rote Zora jetzt auch schon kurz angesprochen. Wenn wir uns die bewaffneten Gruppen erstmal allgemein vielleicht so ein bisschen anschauen, ist mir das irgendwie aufgefallen, dass im Vergleich doch relativ viele Frauen in diesen bewaffneten Gruppen drinne gewesen sind, zumindest wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit der Führungsriege vom SDS oder so. Wir haben Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Verena Becker, sind jetzt drei Namen von Frauen, die in bewaffneten Gruppen gewesen sind. Da würde mich erstmal interessieren, würdest du meinen Eindruck da bestätigen, dass da ein hoher Frauenanteil in diesen Gruppen gewesen ist und dann weiterführen, wie man das vielleicht verstehen kann, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen weiblicher Erfahrung und dann dem Entschluss zur Bewaffnung?
Ja, das stimmt. Das ist schon ein außergewöhnlich hoher Frauenanteil gewesen eben nicht nur, wenn man das vergleicht mit anderen Institutionen oder politischen Gruppen in der BRD zu diesem Zeitpunkt, sondern es war auch ein wirklich hoher Anteil, wenn man es vergleicht mit anderen bewaffneten linken Gruppen in anderen Ländern in den 60er und 70er Jahren. Also da gab es zwar überall Frauen, bei der Roten Armee in Japan zum Beispiel oder der Gatte Rosse in Italien, aber so ein hoher Frauenanteil war auch selbst da außergewöhnlich. Und das hat dann natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen in den Medien. Und da ist leider dann oft zu kurz gekommen, dass diese Frauen wirklich sehr unterschiedliche Gründe hatten und auch sehr unterschiedliche Ziele. Sowohl gab es dann natürlich Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen, als auch innerhalb der Gruppen teilweise. Und die Mediendebatte, die hat sich dann auf solche Dinge wie sexuelle Abhängigkeit von männlichen Genossen konzentriert, auch oft Wahnsinn. Das war natürlich gerade bei Ulrike Meinhof so ein Thema, ne, dass man gesagt hat, naja, sie hatte ja einen Gehirntumor und da war sie sowieso nicht so ganz zurechnungsfähig. Aber eben auch oft ein fehlgeleiteter Feminismus, der da unterstellt wurde. Und das selbst ist natürlich spannend, weil das viel über die Gesellschaft aussagt, aber eigentlich sehr wenig über die Frauen selbst. Und mittlerweile haben wir natürlich auch Autobiografien und haben Filme, haben Zeugnisse, wo wir ein bisschen besser nachvollziehen können, was Einzelne da bewogen hat. Und da ist wirklich ein sehr heterogenes Bild eigentlich. Also es gab natürlich Feministinnen unter den militanten Frauen, gerade in den revolutionären Zellen und in der Roten Zora war das ein Motiv. Und es gab natürlich auch sexuelle Beziehungen innerhalb der Gruppen. Aber was interessant ist, ist, dass bei vielen Frauen eben einfach wichtige politische Gründe da standen. Die haben gedacht, wir haben das Ende erreicht eigentlich. Wir können mit anderen Mitteln hier nicht mehr weiterkämpfen. Wir müssen zu den Waffen greifen. Und die haben auch gedacht, sie sind natürlich Teil einer globalen Revolution, die in der dritten Welt, in unterschiedlichen Teilen der Welt stattfindet gerade. Und da gibt es eigentlich immer noch einen Forschungsbedarf, weil man mittlerweile sagen kann, ja, klar haben Bild-Zeitung und andere Medien das falsch dargestellt, aber wie sich das tatsächlich für die einzelnen Frauen gestaltet hat, ist immer noch schwer zu sagen, weil es ein so vielschichtiges Bild ist.
Wir haben jetzt die Geschichte der Roten Zora so ein bisschen schon eingekreist und ich würde dann ja ganz konkret auf die Geschichte der Roten Zora selber zu sprechen kommen. Nur um das zu kontextualisieren, die Rote Zora ist ja am Anfang Teil der revolutionären Zellen gewesen, die wir schon erwähnt hatten. Die haben sich Mitte der 70er Jahre gegründet, wenn ich richtig liege, und haben sich so ein bisschen unterschieden von der RAF, dadurch, dass sie ein dezentrales Organisierungskonzept hatten, dass sie versucht haben, legale politische Kämpfe und die bewaffneten Kämpfe miteinander zu verbinden und sie waren der autonomen Szene näher. Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, was für eine Stellung hatte denn dann die Rote Zora innerhalb dieser revolutionären Zellen?
Das hast du schon ganz richtig gesagt eigentlich. Also die haben sich wie zum Beispiel Bewegung 2. Juni und RAF eigentlich als Teil der bewaffneten Linken verstanden. Aber die haben versucht auch schon ein paar Sachen etwas anders zu machen. Also die ersten Aktionen der revolutionären Zellen waren im November 1973 gegen ITT, also die Firma, die amerikanische Firma, die im Coup in Chile eine wichtige Rolle gespielt hat. Und also die revolutionären Zellen, die wurden oft auch als Feierabendterroristen bezeichnet, weil anders als die RAF haben die Leute versucht, eben nicht in den Untergrund zu gehen, außer es ließe sich nicht vermeiden. Und wie du schon gesagt hast, gab es ein dezentralisiertes Modell. Also es gab da eigentlich das Verständnis, dass es viele kleine Gruppen gab, die weitestgehend autonom ihre Aktion organisiert haben. Und in diesem Kontext konnte sich natürlich auch eine Frauengruppe anders organisieren und bilden als, sagen wir mal, in recht hierarchischen Organisationen wie der RAF. Und da hat sich dann sozusagen eine Frauengruppe gebildet, die am Anfang noch keinen Namen hatte. Also am Anfang haben die sich Frauen der revolutionären Zelle genannt. Und die revolutionären Zellen hatten ja auch die Zielsetzung sozusagen, Themen aufzugreifen, die in sozialen politischen Bewegungen gerade wichtig waren und sich da aktiv einzuklinken. Das war natürlich nur möglich, wenn man halt nicht im Untergrund ist, sondern wenn man tatsächlich auch bei solchen politischen Aktionen und Protestbewegungen teilnehmen kann. Und Die Rote Zora hat das eben auch gemacht, oder die Gründungsmütter der Roten Zora sozusagen. Und für die war das erste wichtige Thema dann tatsächlich der Abtreibungsparagraph, also 218. Denn Abtreibung war ja damals in Deutschland immer noch strafbar, nicht nur für die Frauen, sondern auch für Leute, die helfen bei Abtreibung. Und das war natürlich ein Riesenthema in der Frauenbewegung in den 70er Jahren und hat zu Riesenfrust geführt, weil man da dann eben einfach mit dem Bundesverfassungsgericht 1975 ein Stadium erreicht hat, wo legal nichts mehr zu machen war. Also es gab zwar Reformversuche, aber die sind sozusagen dann abgeblockt worden. Und das ist sozusagen der Moment, in dem eigentlich die ersten Anschläge und Bombenanschläge mit einer explizit feministischen Agenda, mit einer explizit feministischen Zielsetzung zu beobachten sind. Also das war wirklich dann im März 1975, kurz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass es den ersten Anschlag der Frauen der revolutionären Zelle gab. Und der hat sich auch gegen das Bundesverfassungsgericht gerichtet. Das war also eine Bombe, die so getimt war, dass sie an einem Samstagabend explodiert ist. Da ist niemand verletzt worden, aber hat ordentlich Sachschaden ausgelöst. Und dann haben wir tatsächlich erst 1977 das erste Bekennerschreiben, auf dem dann auch der Name Rote Zora steht. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob das wirklich dieselben Leute waren, die da involviert waren. Aber das ist das gleiche Thema, da ging es auch um den Abtreibungsparagraphen. Und da ging es eben um die Bundesärztekammer, die sie auch für eine Institution hielten, die diesen Abtreibungsparagraphen mit aufrechterhält und ein Interesse daran hatte, dass es auch weiterhin, dass sich weiterhin die Situation für Frauen nicht verbessert hat. Und was halt interessant ist, ist, dass die Rote Zora eben wie andere radikale und linke Feministinnen davon ausgegangen ist, dass es nicht nur naiv, sondern auch gefährlich war, sich darauf zu verlassen, dass Vater Staat sozusagen Frauen vor Sexismus und Gewalt schützen würde. Und die haben halt gesagt, es ist wichtig, dass sich Frauen aktiv wehren und hatten sozusagen den Traum, dass es überall dann kleine Frauenbanden gibt, die Vergewaltiger, Frauenhändler, prügelnde Ehemänner, aber auch Pornohändler und fiese Frauenärzte unter Druck setzen, dass sie diese Leute angreifen, öffentlich bekannt machen, lächerlich machen. Und da merkt man halt auch wieder das Modell der revolutionären Zellen und dass es eigentlich einen Fokus gab auf kleinere Aktionen, sage ich mal. Es ging nicht nur darum, da jetzt große Bomben zu legen, sondern es ging darum, was im unmittelbaren Umfeld im eigenen Alltag zu ändern.
Du hast jetzt schon gesagt, das erste offizielle Bekennerschreiben, wo dann Rote Zora drunter stand, das war bei dem Anschlag 1977 auf die Geschäftsstelle der Bundesärztekammer. In den 80er Jahren kam es dann dazu, dass sich die Rote Zora aus den revolutionären Zellen rausgelöst hat. Wie ist denn das passiert? Also was war das für ein Prozess der Abspaltung? Was gab es da vielleicht für Probleme, Differenzen, Auseinandersetzungen?
Ja, das ist ein ziemlich kontroverser Prozess gewesen und war in der Gruppe nicht unumstritten. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen. Also viele der Frauen in der Gruppe fanden, dass die Zusammenarbeit mit männlichen Genossen wirklich gut klappt und dass es auch wichtig war, sozusagen die Infrastruktur und das Wissen von Genossen in den revolutionären Zellen zu nutzen und mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und es gab ja auch so vereinzelte Aktionen, wo sich andere Aktivisten und Aktivistinnen aus den revolutionären Zellen beteiligt haben, der Roten Zora. Also es gab da auch immer wieder gemeinsame Aktionen, auch nach der Trennung noch. Aber es gab trotzdem auch ein Gefühl, dass viele Genossen in den revolutionären Zellen oder in der militanten Linken, mal weiter gesagt, nicht bereit waren, Feminismus so auf allen Ebenen durchzusetzen, wie das die Roten Zoras und andere Frauen wichtig fanden. Also zum Beispiel auf der Ebene der Organisation und auch auf der Ebene des Selbstverständnisses. Und da hatte die Rote Zora oder zumindest einige Gruppenmitglieder den Eindruck, dass es immer noch so eine Tendenz gab in der Linken, so eine Macker-Militanz zu romantisieren und auch irgendwie den bewaffneten Kampf als sowas ganz Heroisches hinzustellen. Und das fanden sie problematisch und das fanden sie auch unmittelbar dann verstrickt mit dem Gewaltbegriff, den sie problematisieren wollten und den sie ablehnten. Und sie hatten da zwar produktive Diskussionen mit Genossen und Genossinnen, aber es waren einfach nicht alle bereit, jetzt natürlich das zu einem Hauptziel der revolutionären Zellen zu machen. Und ein anderes Problem, was sie hatten, war, dass sie das Gefühl bekamen, dass es da immer mehr so eine Arbeitsteilung gab in den revolutionären Zellen sozusagen. Und das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, wenn manche Leute mehr interessiert waren in AKWs und da sich involvieren wollten in Proteste, dann haben die das gemacht, während andere Leute vielleicht dann eher Internationalismus oder andere Themen spannend fanden. Aber die Rote Zora wollte halt nicht die Frauenfrage und alles, was mit Geschlecht zu tun hat, als so ein Nischenthema sehen. Und sie hatten halt den Eindruck, dass sie dann sozusagen für Frauenfragen zuständig waren, während der Rest der Gruppe sich hauptsächlich um allgemeine Themen gekümmert hat. Und sie haben natürlich gesagt, Mensch, wir können hier Imperialismus und Sexismus, Patriarchat, wir können das von Klasse, wir können diese ganzen Konstrukte nicht trennen. Also im Prinzip, wir brauchen eine Art intersektionale Analyse hier. Und auch da fanden sie, dass es deswegen vielleicht wichtig und richtig wäre, sich als eigene Gruppe zu organisieren, um dann diese Thematik und diese dichotomische Unterscheidung zu vermeiden. Und das war letzten Endes der Schritt dann, den sie gegangen haben. Und das war erst Mitte der 80er, also es hat auch ziemlich lange gedauert, bis sie dann diesen Schritt wirklich gegangen sind. Und es gab aber natürlich auch danach noch gute Beziehungen zu den RZ und es gab auch gemeinsame Projekte weiterhin.
Wenn wir die Rote Zora uns nochmal anschauen im Kontext auch der anderen bewaffneten Gruppen, dann kann man ja sehen, was diese bewaffneten Gruppen gemeinsam haben, ist der Anti-Imperialismus bzw. die internationalistische Orientierung und dass man immer wieder eben Bezug nimmt auch auf Kämpfe der Dritten Welt. Und das ist was, was bei der Roten Zora dann auch stattfindet. Du hattest eben das schon ausgeführt, sie wollten eben diesen Internationalismus und die Geschlechterverhältnisse nicht getrennt voneinander betrachten und sie haben dann ja tatsächlich in den 80er Jahren versucht, da auch genau einen Zusammenhang herzustellen. Und da gab es eine Kampagne, wo es eine Solidarisierung mit koreanischen Fabrikarbeiterinnen gegeben hat. Kannst du zu dem Hintergrund von diesen Aktionen was erzählen? Also was war das für eine Kampagne? Was für eine Rolle hat die Rote Zora dabei gespielt?
Mhm. Ja, also wie du schon sagst, ne, internationale Solidarität war für die Linke schon immer ein wichtiges Thema und dann auch für die bewaffnete Linke. Aber es ist natürlich auch kein einfaches Thema, weil es oft nur begrenzte Einsichten gibt darin, was andere Leute fühlen, wofür sie kämpfen, wenn man woanders ist, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, wenn die Medien da auch Mauern bauen und es schwer ist zu erfahren, was in anderen Ländern passiert. Und da hat sich dann sozusagen 1986 fast eine gute Möglichkeit geboten für die Deutsche Linke und für feministische Gruppen, weil da ein ganz expliziter Hilfsgesuch kam aus Südkorea, aus einer der Freihandelszonen damals. Also viele Unternehmen aus dem Westen, eben auch aus Deutschland, sind damals nach Südkorea gegangen, weil das für sie steuerlich große Vorteile hatte und weil die Löhne unheimlich niedrig waren. Und das gilt eben gerade für Konzerne in der Bekleidungsindustrie. Und da war einer dieser Konzerne, der davon profitieren wollte, Adler, der deutsche Bekleidungskonzern. Die haben in den 50er Jahren noch fast nur in Deutschland produziert, aber haben dann halt immer stärker angefangen, die Produktion auszulagern in andere Länder. Das kennt man ja. Und da hatten sie eben eine Fabrik in Südkorea. Und da haben sie einen Großteil ihrer Bekleidung hergestellt, die sie dann in Deutschland und auch in ein paar anderen europäischen Ländern verkauft haben. Und den Arbeiterinnen und Arbeitern, es gab auch Arbeiter, aber es waren, glaube ich, 85% Arbeiterinnen in dieser Fabrik, denen ging es ziemlich schlecht. Die haben versucht, sich da zu organisieren, Arbeitskämpfe anzukündigen, zu protestieren. Sie hatten grausame Überstunden. Die meisten Frauen waren nicht versichert, wofür es komplexe Gründe gibt. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären. Das habe ich ja auch in meinem Buch gemacht, falls das Leute nachlesen wollen. Und es gab sexuelle Übergriffe durchs Management. Es gab einfach auch einen enormen psychischen Druck auf die Frauen. Und Sie haben versucht, dafür fairere Verhältnisse zu kämpfen, aber das wurde gnadenlos unterdrückt im Prinzip. Und dann haben sie sich eben in einem Hilfebrief an eine koreanische Frauengruppe in Deutschland gewandt und die hat es dann übersetzt, diesen Brief, und weitergereicht sozusagen. Und dann haben viele Gruppen darauf reagiert und haben gesagt, das finden wir wichtig. Hier werden wir um schwesterliche Hilfe, so stand es in dem Brief, gebeten. Und das ist für uns eine Möglichkeit sozusagen zu zeigen, ja, wir wollen gerne Solidarität zeigen mit den Frauen in Südkorea. Und das haben sie dann in unterschiedlichster Form gemacht. Es gab da Petition, es gab Proteste, es gab auch zum Beispiel viel Medieninteresse in der Taz, die hat darüber regelmäßig berichtet, und andere Medien. Und da hat sich halt erstmal nichts geändert, weil das Management von Adler, das Deutsche, hat einfach gehofft, dass dieser Sturm vorübergeht wahrscheinlich, und hat die Forderungen der Arbeiterinnen weiterhin ignoriert. Und es ist insofern dann auch eine interessante Kampagne, weil da halt Militanz eine große Rolle gespielt hat. Also da kam dann zuerst die Rote Zora, die sich da eingebracht hat in die Kampagne. Und zwar mit einem Bombenanschlag am Anfang gegen die Adler-Headquarters in Haibach. Und danach mit einer Serie von Brandanschlägen auf Adler-Filialen in Deutschland. Das war dann schon 1987. Und das hat Adler schon ziemlich unter Druck gesetzt. Und dann gab es aber noch weitere Aktionen von anderen militanten feministischen Gruppen, von anderen linken Gruppen. Die Amazonen sind da ein interessantes Beispiel. Also es war eben nicht nur die Rote Zora, sondern es waren auch andere. Und die haben halt gesagt, es ist leicht, diese Läden anzugreifen, weil die hatten enorme Verkaufsflächen. Und da war es relativ leicht, sage ich mal, jetzt einen kleinen Brandsatz irgendwo in der Manteltasche zu verstecken. Aber es war sehr schwer, die zu finden. Und das waren alles so wieder getimte Brandanschläge, die dann irgendwann abends oder nachts kleine Brände ausgelöst haben. Und dann natürlich die Sprenkelanlagen. Und dadurch ist da schon ein ziemlicher Sachschaden entstanden und auch ein ziemlicher Druck. Und was halt interessant war, ist, dass das insofern auch eine Ausnahme ist, als dann eben die Adler Führung sozusagen erklärt hat, dass man sich dem Druck der terroristischen Gruppen beugt und dass man alle Forderungen der Arbeiterinnen annehmen will und gewähren will. Und das ist natürlich eine ziemlich außergewöhnliche Entscheidung. Sowas haben wir sonst nicht wirklich in der Geschichte der linken politischen Gewalt, dass da Leute offen sagen, dass sie sich dem Druck beugen. Und das hat auch für ziemlich kontroverse Diskussionen gesorgt, weil auch viele Gruppen, die an der Solidaritätskampagne beteiligt waren, das Gefühl hatten, dass die Rote Zora und die anderen militanten Gruppen die Kampagne so ein bisschen gehijackt haben, ne? Also dass sie versucht haben, das für ihre Ziele zu funktionalisieren und dass sie damit auch die Arbeit dieser Gruppen diskreditieren, weil dann auf einmal alle als Terroristen und Terroristinnen dastanden. Aber es wurde natürlich auch ordentlich gefeiert, weil viele Leute gesagt haben, wow, das ist mal ein Beispiel dafür, dass unterschiedliche Taktiken zusammenspielen können und dass dadurch so ein Druck entstehen kann auf große Konzerne, dass die was ändern müssen. Und dadurch ist es natürlich eine Kampagne, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und die auch sozusagen in die Geschichte des Internationalismus eingegangen ist. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es nicht unbedingt jetzt einfach ein Happy End gab damals, sondern dass dann, ja, Adler ist auf alle Forderungen eingegangen, aber Adler hat dann auch ein paar Jahre später schon seine Produktion nach Sri Lanka verlagert, wo es halt noch billiger war. Und da gab es ähnliche Probleme, da haben sie auch schon dann gezielt nach Schießpersonal gesucht, die Firma und die Fabrik sichern. Und von daher ist es natürlich so, dass man nicht sagen kann, wenn jetzt so eine Sache gelingt, dann hat man schon den internationalen Kapitalismus ordentlich eins reingehauen. Trotzdem ist es halt sehr spannend zu sehen, dass in dieser Kampagne diese unterschiedlichen Taktiken zusammengespielt haben und so einen Effekt erzielt haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum das eben bis heute spannend bleibt, sich diesen Fall anzuschauen.
Wenn wir jetzt die Geschichte der Roten Zora noch so ein bisschen weiter verfolgen und das vielleicht ja auch immer so ein bisschen im Vergleich mit dem, was die revolutionären Zellen gemacht haben, dann kann man sehen, die revolutionären Zellen, die haben sich ja dann in den 90er Jahren nach so einem längeren Verfallsprozess aufgelöst. Da gab es auch nochmal Versuche einer Neuorientierung. Es wurde auch mehr auf Fragen von Antifaschismus dann geschaut und wie da in dem Zusammenhang Aktionen stattfinden können. Aber auch ja so ein bisschen eine Infragestellung bisheriger Annahmen, auch in Bezug auf Antizionismus, die eigene Stellung zum Antizionismus. Das sind Debatten gewesen, die bei den revolutionären Zellen geführt worden sind. Wie war das denn bei der Roten Zora? Wie und warum hat sie sich denn dann am Ende aufgelöst?
Ja, bei der Roten Zora muss man da unterschiedliche Faktoren mit einbeziehen eigentlich. Es gab ja schon 1987 eine ziemlich krasse Repressionswelle. Also praktisch kurz nach diesen Adleranschlägen hat dann das BKA auch ziemlich zurückgeschlagen und Dutzende von WGs, Wohnungen durchsucht und auch einige Leute in den Untergrund gedrückt. Und einige Leute wurden auch dann festgenommen, in zwei Fällen dann sogar wirklich sehr lange Verhandlungen, die sie erdulden mussten. Und das war schon ein ziemlicher Schlag für die Rote Zora. Aber es gab dann schon noch vereinzelte Aktionen und auch Texte in den 90er Jahren. Also da ist ganz besonders Millis Tanz auf dem Eis zu erwähnen. Das kann man auch ganz leicht im Internet finden. Und mittlerweile gibt es auch wieder in einigen linken Buchläden. Das ist ein sehr spannender Text, wo dann ein Teil der Gruppe auch so auf die Vergangenheit zurückschaut und reflektiert und kritisch reflektiert auch. Viele, viele Dinge immer noch richtig und gut findet, aber auch zum Beispiel einiges ein bisschen problematisiert, weil es hatte sich ja auch viel geändert in der feministischen Theorie und Praxis. Ne? Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie man über Pornografie und die Sexindustrie denkt, dann gab es da in den 70ern und frühen 80ern eine andere Position bei Frauen als dann jetzt in feministischen Diskussionen heute. Und sie haben versucht, ja, genau da so einen Rückblick, kritischen Rückblick zu bieten, aber auch zu sagen, es gibt noch viele Gründe, weiterzukämpfen. Und trotzdem hatte sich natürlich das politische Umfeld sehr geändert in Deutschland. Da war die Wiedervereinigung, da waren viele Faktoren, die politische Landschaft fundamental verändert haben. Und in dieser Landschaft gab es eigentlich dann zwar immer noch wichtige Themen, aber die Rote Zora konnte sich da nicht mehr so profilieren und hat dann zwar nie ein Auflösungsschreiben oder sowas verfasst, wie jetzt zum Beispiel die RAF, aber hat dann einfach irgendwann aufgehört, Anschläge zu verüben. Also 95 war dann der letzte Anschlag. Und ja, also man kann darüber spekulieren, warum das so ist und warum es diese Gruppe heute nicht mehr gibt. Aber es ist natürlich spannend zu sehen, dass feministische Militanz durchaus gerade auch wieder so ein bisschen so ein Revival feiert, weil zum Beispiel dass die Tatsache, dass jetzt Pussy Riot auf den, dass die Weltmeisterschaft Finalspiel gestürmt haben, Und sich auch ganz explizit in so einem militant-feministischen Kontext verorten, ist natürlich spannend. Also deswegen würde ich sagen, die Rote Zora ist tot, aber irgendwie lebt sie auch weiter.
Ja, in genau diese Richtung hätte auch so meine letzte Frage gezielt. Vielleicht auch nochmal so in dem Hinblick, wie die Rote Zora dann nach der Auflösung oder nachdem sie aufgehört haben, Anschläge zu machen, wie das dann noch weiter eine Rolle gespielt hat. Also sind da irgendwie Debatten draus entstanden, die dann noch eine weitere Entwirkung gehabt haben? Hat sich am Ende noch irgendjemand darauf bezogen?
Ja, also das ist sehr spannend, weil es gibt schon einzelne Gruppen, gerade so im Kontext der Autonomen, im Kontext der Linken, die Rote Zora gut kennen und die Geschichte auch gut kennen. Aber es gibt ganz viele Leute, die noch nie von der Gruppe gehört haben. Und das ist sehr spannend, weil ich glaube, es gab da durchaus auch ein staatliches Interesse, die Diskussion über linke Militanz vollkommen auf die RAF zu konzentrieren, weil man dann halt sagen konnte, hier, das eskaliert ganz dramatisch und alle Leute enden am Ende, also alle Leute sind tot. Und das ist anders bei der Roten Zora und natürlich auch bis zum gewissen Grad bei den revolutionären Zellen und viele Sachen wurden auch nie aufgeklärt. Und deswegen ist es natürlich spannend, dass die so ein bisschen aus der Geschichte verschwunden sind. Die sind auch verschwunden aus der Geschichte der Frauenbewegung und des Feminismus in Deutschland. Und es ist wirklich erst jetzt, dass sich das so ein bisschen ändert. Und da sind natürlich dann auch Leute, die dazu mehr forschen, mehr schreiben, wichtig. Aber primär, glaube ich, ist es auch gibt es ein neues Interesse so in Aktivisten, Aktivistinnen-Zirkeln, so wie ihr jetzt, die einfach sagt, ach, das ist ja ein spannendes Thema. Da könnten wir eigentlich auch mal drüber reden in dem Zusammenhang. Und ich glaube, dadurch ändert sich gerade ein bisschen was. Dadurch ändert sich die Tatsache, dass man sich solche Aktionen, aber auch solche Ideen anschaut und guckt, wie man die heute, ob man die überhaupt noch auf die eigene politische Praxis beziehen kann. Und das, denke ich, ist wirklich ein spannender Prozess und habe das Gefühl, dass das sehr zugenommen hat, so in den letzten paar Jahren gerade.